365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio, Radio Technikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Christina Gerstbach ist diplomierte Sozialarbeiterin. In ihrer Funktion als Teamleitung, gut begleitet Frühe Hilfen Wien, wirkt sie als psychosoziale Beraterin und Begleiterin von Frauen und Familien in Konflikt- und Krisensituationen. Darüber hinaus auch als Supervisorin und Coachin für Kolleginnen im Sozialbereich. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365, Christina Gerstbach. Christina Gerstbach, braucht es eine Diagnose, um frühe Hilfen in Anspruch nehmen zu dürfen?
Nein, braucht es überhaupt nicht. Das ist ein ganz niederschwelliges Angebot. Jede und jeder, die Lust hat, das auszuprobieren, ist herzlich eingeladen. Und es braucht gar nichts, einfach nur den Willen.
Das heißt, ich kann mich alleine melden, ich brauche keinen Besuch beim Arzt, ich brauche keine Verschreibung von irgendwem anderen.
Jede darf sich einfach von selber melden, wenn sie das möchte.
Naja, dann kommen wir gleich zu Ihrem vielfältigen Angebot. Aus welchen Professionen kommen denn diese Einrichtungen und die Persönlichkeiten, die da Unterstützung anbieten?
Also Frühe Hilfe ist ein Netzwerk. Wir, dort wo ich jetzt arbeite mit meinen beiden Teams, da sind wir ein multiprofessionelles Team von Familienbegleiterinnen. Jede Familienbegleiterin bringt einen anderen professionellen Hintergrund mit. Wir haben eine Hebamme, wir haben Therapeutinnen, wir haben Psychologinnen, wir haben Frühförderinnen, wir haben Pädagoginnen, wir haben Sozialarbeiterinnen. Und das Team macht aus, dass wir uns aus diesen unterschiedlichen Berufsgruppen zusammensetzen und auch voneinander lernen und miteinander Wissen teilen.
Und hat jeder Klient, jede Klientin dann sozusagen alle bei sozusagen das ganze Portfolio und das ganze Bouquet?
Nein, jede Familie bekommt eine hauptzuständige Familienbegleiterin und eine im Fall für Vertretungszeiten. Und das ist relativ unterschiedlich. Also manchmal können wir auswählen, welche Berufsgruppe gut zu dieser einen Familie passt. Manchmal wählen wir eher aus, wo die Familie wohnt und wo es gut am Weg liegt für die entsprechende Familienbegleiterin. Und manchmal ist es einfach auch, wer gerade Zeit hat als nächstes, damit es rasch geht und ist dann zuständig für diese Familie. Beim Erstgespräch kommt immer diese eine Person einmal zur Familie. Wir können die Erstgespräche zu Hause anbieten. Also wenn die Familie das will, dann kommen wir auch gern nach Hause, damit es möglichst einfach ist. Und die Vertreterin kommt mit, damit beim allerersten Kontakt die Familie einfach einmal schon gesehen hat, wer die zwei Gesichter sind, die zuständig sind. Und dann macht man sich einfach aus, wie es laufen soll.
Bei Psychotherapeutinnen und Psychologinnen sagt man oft, man darf dann die Bezugspersonen auch wechseln, wenn die Chemie nicht stimmt. Wie ist denn das bei Ihnen?
Das darf man immer. Also wechseln darf man immer und es kommt auch manchmal vor. Aber meistens stimmt die Chemie und meistens passt man sich dann einander an und wächst immer besser zusammen. Und darum geht es ja auch. Wir begleiten Familien und es geht darum, dass wir in Beziehung zur gesamten Familie gehen, dass wir die Eltern kennenlernen, langsam nach ihrem Tempo. Manchmal geht das schnell, manchmal braucht es mehr Zeit, wie es halt ist. Und wenn es nicht passt, dann kann die Familie entweder das jederzeit beenden. Es ist ein absolut freiwilliges Angebot. Und wenn man nicht mehr will, dann sagt man, danke, passt, brauche ich nicht mehr. Und dann beenden wir es einfach und sind auch nicht beleidigt, sondern machen ein freundliches Abschlussgespräch und es passt. Und wenn es noch Bedarf gibt, aber nicht mit dieser Person, dann können wir auch darüber reden und dann schicken wir eine andere Familienbegleiterin.
Eigentlich typisch, dass ich sofort wieder vom Worst Case ausgegangen bin. Das ist immer diese Fehlerkultur, die in unserer Kultur und unserer Gesellschaft so vorherrscht. Ich möchte zum Eingangsstatement von Ihnen noch einmal zurückkommen, wo Sie über die Multiprofessionalität Ihrer Mitarbeiterinnen gesprochen haben und Mitarbeiter. Das heißt, es geht nicht nur um die klassische Gesundheit psychischer und physischer Art, sondern auch um soziale Rahmenbedingungen.
Also wir richten uns an Familien, an Schwangere und Familien mit kleinen Kindern, also so bis zum dritten Geburtstag herum, das jüngste Kind. Und dort kommen alle Situationen vor, die man sich im Leben denken kann. Also alle gesellschaftlichen Phänomene finden wir auch in den Familien wieder. Und wir schauen überall hin. Und das, was die Familie gerade beschäftigt, und das können unter Anführungszeichen große Probleme sein, wie gesundheitliche Probleme, Behinderungen, Krankheit, Sucht, finanzielle Probleme, oder es können auch ganz kleine unter Anführungszeichen Probleme sein, dass man sich halt einmal gestritten hat mit wem oder sich ein bisschen überfordert fühlt oder gerade keine Kraft hat, das Kind morgen noch einmal in den Kindergarten zu bringen. Es ist uns alles recht, es ist nichts zu klein oder zu groß, es hat alles Platz und dafür ist es dann super, dass wir wirklich ein breites Wissen im Hintergrund haben und das können wir uns dann je nach Situation auch anzapfen.
Und dieses Wissen geht eben auch im Hinblick auf Förderungen, auf wirtschaftliche Unterstützung und auf Sozialleistungen.
Absolut. Also unsere Sozialarbeiterinnen im Team sind immer heiß angefragt, was das betrifft. Also wo kriege ich welche Gelder her? Wo kriege ich Unterstützung für die Miete, für den Strom, fürs Gas her? Auch Aufenthaltsrecht, Asylrecht. Also diese Dinge beschäftigen uns ganz viel. Und natürlich auch die Vernetzung sonst ins Netzwerk. Also wo kriege ich Therapien her für die Kinder oder auch Unterstützung für die Eltern? Wo kriege ich Kinderbetreuung her? Wo kriege ich eine Bootsfrau her?
Jetzt habe ich zumindest auf den ersten Blick vor allem weibliche Kolleginnen von Ihnen da gesehen. Ist das Absicht oder hat das was mit der Struktur der Sozialberufe zu tun?
Der erste Blick trügt nicht und ich bin ein bisschen unglücklich drüber. Wir haben sehr intensiv nach männlichen Kollegen gesucht und es haben sich so gut wie gar keine beworben. Das liegt, glaube ich, ein bisschen an unserer Gesellschaft, dass die Männer da noch zu wenig mutig sind. Ich hätte sie gerne. Und falls Sie jetzt zuhören und sagen, ich will mitarbeiten, dann melden Sie sich bei mir.
Wir sehen ja auch, dass Frauen bereiter sind, über seelische, psychische Themen, über Not zu reden und bereiter sind, um Hilfe zu fragen. Ist das auch ein Befund, den Sie da in Ihrer Klientel so beobachten können?
Es ist natürlich ein bisschen auch ein Klischee, aber ja, die Tendenz sehen wir schon auch. Aber wir arbeiten tatsächlich auch sehr gut und sehr viel mit Vätern und Onkeln und Brüdern zusammen. Und es ist natürlich immer sehr unterschiedlich. Es gibt auch Frauen, die nicht bereit sind, sich zu öffnen oder sich schwerer tun. Ja, wir versuchen aber zum Beispiel dieses Manko bei uns im Team, dass wir keine männlichen Mitarbeiter haben, ein bisschen auszugleichen. Wir haben im Moment eine wunderbare Kooperation mit Papa Info, wo wir auch mit männlichen Kollegen, Sozialarbeitern und Therapeuten zusammenarbeiten und da ganz speziell auch die dazu holen, wenn es um Themen geht, die vielleicht ein Mann lieber von Mann zu Mann besprechen will.
Zumindest im psychischen Bereich wissen wir ja, dass 3/4 aller Suizidtoten männlich sind. Und deshalb kam ich auch auf diesen Befund von vorhin, dass die sich schwerer tun, über ihre Emotionen, über ihre vermeintlichen Niederlagen und Schwächen zu sprechen.
Es ist immer schwer, über Emotionen und Niederlagen und Schwächen zu sprechen. Also ich glaube, das fällt Frauen auch schwer. Vielleicht sind sie es geübter. Das kann schon sein.
Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Kommen wir lieber zu den Themen, die für Sie sozusagen im Zentrum stehen. Und da geht es einmal zu beginnen schon um Schwangere. Also es geht auch schon um die Phase der Schwangerschaft.
Ja, also wir heißen ja frühe Hilfen und das ist nicht umsonst so. Je früher, desto besser und desto sinnvoller kommt eine Hilfe auch an. Und deshalb freuen wir uns, wenn sich Familien so früh wie möglich bei uns melden. Gerne schon in der Schwangerschaft oder auch schon vor der Schwangerschaft. Auch möglich.
Kommen da eigentlich auch Paare oder sind das dann in der Regel dann doch eher jene Personen, wo leider dann die Beziehung nicht geklappt hat und
Nein, das ist
Frau.
Sehr gemischt. Wir haben natürlich auch alleinerziehende Elternteile, aber wir haben auch sehr viel mit Familien in unterschiedlichen Konstellationen zu tun. Also auch gleichgeschlechtliche Eltern oder Paare, wo Vater und Mutter zusammenleben oder Stiefeltern, Patchwork-Familien, es ist alles möglich.
Dann darf ich noch einmal zum Organisatorischen zurückkommen. Also es ist ganz unbürokratisch, man meldet sich per Mail oder per Anruf oder per Besuch bei euch. Und wer erfährt denn dann davon, dass man mit Ihnen in Kontakt ist? Es gibt ja viel Scham in unserer Gesellschaft rund um die Hilfe, die man von wem anderen erhält. Wie ist das mit Arbeitgeberinnen? Wie ist das mit Einrichtungen des Magistrats und Ähnlichem?
Gar niemand erfährt irgendwas davon. Also grundsätzlich ist es ein theoretisch auch anonymes Angebot. Man muss nicht einmal den Namen sagen. Wenn ein Hausbesuch gewünscht ist, ist die Anonymität ein bisschen schwieriger. Dann braucht man zumindest eine Adresse. Aber man kann auch einmal, um uns kennenzulernen, an den Standort kommen. Dann braucht man gar nichts von sich preisgeben, was man nicht will. Die meisten Menschen haben aber damit kein Problem und wir sichern auf jeden Fall Vertraulichkeit zu und wir sprechen eigentlich mit niemandem davon, außer die Familie wünscht das und beauftragt uns damit. Also Dienstgeber sowieso nicht. Eine Ausnahme ist in speziellen Fällen die Kinder- und Jugendhilfe. Wir haben schon eine Meldepflicht, wenn wir sehen, dass Kinder gefährdet sind. Das würden wir aber nicht hinterherum einfach melden, sondern das würden wir mit der Familie zuerst besprechen. Wir würden zuerst sagen, da und da sehen wir Schwierigkeiten, da haben wir Sorgen, das würden wir gern verändern. Und wenn die mit uns mitgehen, dann ist es vielleicht gar nicht notwendig, dann auch eine Meldung zu machen. Und nur wenn die nicht mitgehen können aus unterschiedlichen Gründen, dann würden wir manchmal sogar mit Einverständnis, zumindest aber mit Wissen der Familie, das weitergeben und uns zusätzliche Unterstützung reinholen, damit es in letzter Konsequenz den Kindern gut geht in der Familie.
Bis hin zu dem traurigen Fall, dass dann Familien zumindest auf Zeit auch getrennt werden müssen.
Kann manchmal vorkommen, ja.
Haben Sie denn auch eigene Einrichtungen, wie zum Beispiel dann Kinderaufenthaltsorte, wo Sie Pflegeeltern?
Das liegt nicht in unserem Aufgabenbereich. Die frühen Hilfen sind wirklich präventiv und freiwillig. Wir arbeiten dort, wo es gut möglich ist, mit kleinen Interventionen die Familien so unterstützen, dass sie das gut selber schaffen. Und das ist auch das Ziel. Also wir wollen nicht den Familien sagen, wie alles besser geht, sondern wir wollen sie begleiten und an ihrer Seite stehen und einfach schauen, dass sie die Ressourcen, die sie ja alle haben, so nützen können, dass es für sie und die Kinder gut passt. Und wenn das nicht passen sollte und es mehr Unterstützung braucht, dann übergeben wir das an die Kinder- und Jugendhilfe, die dann die entsprechenden Einrichtungen auch zur Verfügung hat, unterschiedlicher Art. Also es gibt ja wirklich in Wien ein großartiges Angebot in allen Abstufungen und wir wollen immer nur so viel wie nötig dazugeben und niemandem was überstülpen.
Niemanden zwangsbeglücken, sondern Hilfe zur Selbstermächtigung.
Im besten Fall, ja.
Wie ist denn das mit der Sprachbarriere?
Oh, wir sind sehr kreativ. Also wir haben uns in der Ausschreibungsphase auch bemüht, Kolleginnen mit zusätzlichen Sprachkompetenzen ins Team zu holen. In ganz Wien sind wir relativ breit aufgestellt. Wir haben unterschiedliche Sprachkompetenzen im Team und wir versuchen auch, soweit es geht, uns da ein bisschen gegenseitig zu unterstützen. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass jede Familienbegleiterin mit der Familie, mit der sie arbeitet, einfach so tut, wie es halt geht. Manchmal radebrechen wir in verschiedenen Sprachversatzstücken, mit Händen und Füßen reden wir. Manchmal holen wir uns auch Dolmetschpersonen dazu. Ja, wie es halt gerade geht. Oft sind die Familien eh auch dankbar, wenn man auf verschiedene Art und Weise miteinander spricht. Es muss nicht perfektes Deutsch sein. Und manchmal gibt es auch Freundinnen oder andere Personen, die die Familie selber schon von sich aus mitbringen, damit sie sich absichern können, ob sie eh alles richtig verstanden haben oder ja.
Wie ist denn die Außenwahrnehmung Ihrer Arbeit? Man sagt ja immer wieder auch Menschen, die dann nicht so richtig in die Spur kommen, die hätten auch selbst Verantwortung dafür zu übernehmen und es soll nicht alles von außen den Menschen ermöglicht werden und es gibt eine ziemliche Opposition, die so aus dieser Leistungsidee heraus funktioniert. Begegnet Ihnen da auch Widerstand?
Es gibt viel Sorge, was Sie zuerst auch schon angesprochen haben, dass man irgendwo verraten wird oder dass man halt Angst hat, wenn man vielleicht nicht ganz perfekt ist als Eltern und dass dann auf diesen Fehlern oder Herausforderungen irgendwie herumgeritten wird, das ist nicht unser Zugang. Wir sind sehr ressourcenorientiert und wir versuchen wirklich dorthin zu schauen, wo es gut läuft und das zu verstärken. Aber natürlich gibt es auch Widerstand und Sorge. Am liebsten sind uns deshalb die Familien, die sich wirklich aus eigenen Stücken und freiwillig melden. Mit denen können wir sehr gut arbeiten. Aber es ist natürlich genauso gut möglich für eine Organisation, für die Kinderärztin, für die Hebamme im Spital zu sagen, hört's mal her, da ist eine Familie, da habe ich ein Gefühl, die könnten was brauchen, bitte meldet euch bei denen. Das machen wir nur, wenn die Familie vorab Bescheid weiß. Also dann bitten wir die Hebamme, die Kinderärztin, bitte ruft die Familie an, erklären ihnen, was wir sind, was wir machen. Und wenn die dann will, dann können wir uns gerne bei ihr melden oder sie, die Familie meldet sich selber. Und da den Spagat zu schaffen, ist nicht immer ganz einfach, aber wir bemühen uns und geben unser Bestes, dass wir halt ja, die Familien so einladend und so niederschwellig wie möglich und mit so wenig Angst, die wirklich unbegründet ist, zu uns einladen.
Heute bei 365 die diplomierte Sozialarbeiterin Christina Gerstbach. Jetzt ist Evaluierung und Statistik wirklich nicht alles. Trotzdem die Frage an Sie, was sind denn so die Hauptthemen für Ihre Klientinnen und Klienten?
Es sind sehr viele Themen und in vielen, in den allermeisten Familien kommen auch mehr als ein Thema zum Tragen. Also das Leben mit einer Familie mit kleinen Kindern ist einfach richtig so die Rush-Hour im Leben. Da hat man einfach Stress pur und das sind auch die Themen. Ich bin überfordert, ich habe keine Zeit, ich bin überanstrengt, ich bin müde, ich bin erschöpft. Diese Themen kommen ganz viel. Viele Fragen auch zum Thema, wo kriege ich finanzielle Unterstützung her? Auch viele Fragen zur Erziehung im Allgemeinen. Ist schon der richtige Zeitpunkt in den Kindergarten? Welches ist der beste Kindergarten? Gesundheitliche Probleme bei den Eltern, psychische Probleme bei den Eltern und auch gesundheitliche Probleme bei den Kindern. Gewaltthema ist am Rande, haben wir auch ein bisschen im Fokus. Einfach wie gelingt es, eine gewaltfreie Erziehung, ein gewaltfreies Miteinander in den Familien umzusetzen. Ist ja auch nicht immer ganz leicht.
Sehen Sie dadurch die Zuwanderung aus anderen Kulturen, wie man das so gemeinhin sagt, eine Verschärfung des Themas?
Eine Verschärfung sehe ich nicht unbedingt, aber es gibt schon einige Herausforderungen und ich finde es gut, wenn wir als Gesellschaft da hinschauen, welches die Themen und die Herausforderungen sind und dass wir da auch Antworten suchen müssen, gemeinsam als Gesellschaft.
Da natürlich auch die Frage nach den Mindeststandards, also Rolle der Frau, gewaltfreie Erziehung den Kindern gegenüber. Gibt es da so rote Linien für Sie, wenn Sie etwas beobachten, wo Sie dann eben nicht mehr auf die Ressourcen schauen können, sondern eben sozusagen die Reißleine ziehen müssen?
Also ein gutes Thema ist gewaltfreie Erziehung, die ja in Österreich seit 30 Jahren gesetzlich verankert ist, aber nicht in allen Ländern, aus denen Familien zu uns kommen. Und da haben wir schon eine Aufgabe auch, das den Familien näher zu bringen, zu begründen, zu erklären, wie das funktionieren kann und auch vorzuleben und zu zeigen. Und das ist wirklich eine schwierige Aufgabe, weil die Familien kommen ja nicht her und sagen, ich schlag mein Kind, weil bei mir hat man das gemacht. Die wissen ja, dass es in Österreich nicht so üblich ist oder nicht erwünscht ist und versuchen das auch zu verstecken. Und da ist die Kunst unserer Familienbegleiterinnen, so nah dran zu sein, so achtsam hinzuspüren und aber mit Respekt und auf Augenhöhe den Eltern zu begegnen, dass wir dann damit arbeiten können.
Die Würde des Menschen, ein hohes Gut, ein wichtiges Gut, vielleicht das Wichtigste. Wie ist denn das auch mit Kindern, die vielleicht behindert sind oder die Nachteile haben, kognitiver Art? Wie gut kann man da vermitteln, dass das nicht die Schuld der Eltern ist, dass das nicht die Schuld der Eltern sein muss? Hoffentlich ist es nicht die Schuld der Eltern, um Gottes Willen, diese schrecklichen Ausnahmen wird es wahrscheinlich geben. Aber an sich, dass ich sozusagen auch gute Mutter bin, guter Vater bin, selbst wenn mein Kind ein Thema hat?
Wir erleben viel Scham. Also natürlich wünschen sich alle Eltern ein normatives, gesundes Kind und wir arbeiten aber schon dann auch mit den Familien. Jedes Kind ist so, wie es ist, einfach wunderbar und wir arbeiten an den Traumbildern, die es gegeben hat. Was für ein Kind habe ich mir eigentlich gewünscht? Was ist mir wichtig gewesen, als ich mir das erste Mal überlegt habe, ich möchte gern ein Kind bekommen? Wie ist dieses Kind jetzt? Wie kann ich es unterstützen, dass es so sein darf, wie es ist und sich bestmöglichst entwickeln kann? Also diese Dinge sind schon Thema in unterschiedlicher Art und Weise. Wenn Familien da nicht oder noch nicht hinschauen wollen, dann heben wir es uns halt für später auf.
Kennen Sie das Gefühl, dass man als Eltern manchmal leider dieser Idee erliegt, dass man dann das Kind am meisten lobt und würdigt, wenn es gerade so eine Phase hat, wo man feststellt, so habe ich mir vorgestellt, dass mein Kind sein soll? Und dann auf einmal nicht mehr beim Kind ist, sondern bei sich selbst?
Also grundsätzlich passiert das ganz oft, dass man oft mehr bei sich selbst ist als beim Gegenüber. Und das ist auch nicht so leicht. Also das ist auch etwas, was wir im Team miteinander immer wieder bearbeiten und reflektieren und hinschauen. Weil wir können auch Familien nur dann respektvoll begleiten, wenn wir auch unsere eigenen blinden Flecken immer wieder mal hervorholen.
365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessante Gespräche mit Gertrude Bogi, Folge 711. Sie leitet das Ambulatorium für Kinder und Jugendliche bis 18, die Boje. Oder das Gespräch mit der Geschäftsführerin der Kinderliga, Folge 744, Caroline Tschulen. Oder das Gespräch mit Nina Blum. Sie ist Expertin für Kindertheater und veranstaltet selbst etliche Festivals zum Thema, Folge 135. Jetzt haben Sie gesagt, bis zu einem Alter von 3 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Was passiert denn danach?
Wir sind wirklich gut vernetzt mit anderen Einrichtungen in ganz Wien und ganz Österreich und versuchen die Familien, wenn sie noch was brauchen, passgenau woanders anzubinden. Das passiert meistens auch schon während der Begleitung, wenn wir das Gefühl haben, da ist das eine oder andere Thema, wo es eh schon ein gutes Angebot gibt. Wir müssen nicht alles selber machen, sondern wir schauen, dass jede Familie das findet, was es vielleicht eh schon gibt, möglichst auch noch wohnortnah. Und möglichst kostengünstig oder kostenlos.
Sie denken also, dass dieser Übergang recht gut funktioniert. Wir haben das Thema bei der Jugendpsychiatrie beispielsweise, wo dann mit 18 die Kinder und jungen Erwachsenen auf einmal in die Erwachseneneinrichtungen müssen und der Übergang ziemlich brutal und hart ist. Mhm. Sie können das weicher gestalten.
Wir können das ein bisschen weicher gestalten, aber es gibt Luft nach oben und es gibt wahnsinnig viele Einrichtungen, Stichwort zum Beispiel Therapien für Kinder, wo es wirklich lange Wartelisten gibt und wo es wahnsinnig schwierig ist, rechtzeitig einen feinen Platz zu bekommen.
Jetzt waren wir sozusagen am Ende Ihrer Betreuungsphasen bei Kindern bis zum 3. Geburtstag. Wie ist denn das am Anfang? Unterstützen Sie auch Schwangere, die noch nicht sicher sind, ob sie ein Kind auf die Welt bringen möchten oder nicht?
Die sind auch herzlich willkommen und wir können das gerne, wenn sie das wollen, einfach gemeinsam anschauen, was sind die Fürs, die Widers und wie kann man zu einer guten Entscheidung finden, die dann für genau diese Familie passt.
Die frühen Hilfen werden finanziert vom Gesundheitsministerium?
Zum Drittel, ja.
Zum Drittel.
Wir haben eine Drittelfinanzierung, einerseits über das Land Österreich und da ist es das Gesundheitsministerium, dann über die einzelnen Bundesländer, in Wien ist das die Stadt Wien und das letzte Drittel sind die Sozialversicherungsträger.
Und durchgeführt wird es aber von?
Durchgeführt wird es in ganz Österreich von ganz vielen unterschiedlichen Trägerorganisationen. In Wien ist es so, dass wir von der ÖGK koordiniert werden, das Verbindungsglied zwischen den Fördergeberinnen und den Trägerorganisationen ist.
Und die Mindeststandards, um noch einmal zu den Professionistinnen zu kommen, die werden durch deren Berufsbilder formuliert. Also das sind ausgebildete Hebammen, ausgebildete klinische Psychologinnen und so weiter.
Jede Familienbegleiterin bringt zwingend einen solchen Grundberuf mit und macht dann auch am Anfang in den ersten Monaten ihrer Tätigkeit eine spezielle Zusatzausbildung zur Familienbegleiterin, wo es um die speziellen Herausforderungen in der frühen Kindheit, in der Elternarbeit geht und auch die Besonderheiten wie zum Beispiel ein Hausbesuch, worauf man da achtet, wenn man zu den Familien nach Haus geht. Wir kommen als Gast und wir wollen einfühlsam sein. Und ja, da gibt es einfach ein paar Ideen, wie man sich gut auf das vorbereiten kann.
Das heißt, man sieht sich hier nicht als die oder der, die was mitbringen, sondern jemand, der zu Gast kommt und von den anderen.
Ja, jemand, der zu Gast kommt, aber wir bringen schon auch ziemlich viel mit. Also sowohl Wissen als auch eine Haltung, als auch eine Wertschätzung den Familien gegenüber. Und natürlich das gemeinsame Ziel und den gemeinsamen Wunsch, dass es der gesamten Familie gut geht, so gut es halt den Möglichkeiten entsprechend gerade umsetzbar ist.
Denken Sie, dass wir in einer Gesellschaft arbeiten sollten, wo man eigentlich solche Unterstützung wie frühe Hilfen ganz selbstverständlich eigentlich in jeder Familie haben können sollte? Man geht ja auch zum Zahnarzt, damit man schon eine Plombe behandelt und nicht erst die Wurzelbehandlung, wäre es nicht sinnvoll und das hat nichts mit Überwachungsstaat zu tun, sondern einfach mit der Auseinandersetzung über Emotionen, über Gefühle, über das, was uns im Alltag eigentlich vor allem prägt?
Wir haben wahnsinnig viele gute Ideen diesbezüglich und wir setzen uns auch mit anderen Expertinnen immer wieder zusammen, um zu schauen, was wollen wir für die Familien, die bei uns leben? Welche Unterstützungsmöglichkeiten können wir anbieten? Auch welche Haltung als Gesellschaft wollen wir? Und es gibt zum Beispiel die Idee des Willkommensbesuchs, dass jede Familie, wenn sie ein Kind bekommt, einmal besucht wird mit einem offenen Bauchladen und der Vorstellung, was es alles gibt. Und wenn sie möchte, kann sie darauf zurückgreifen und wenn nicht, dann nicht. Und die frühen Hilfen sind aber ein Stückchen drüber. Also wir können nicht jede Familie besuchen, sondern wir sind für Familien da, die Fragen oder Belastungen haben, aber schon noch im präventiven Bereich sind. Also grundsätzlich darf sich jede Familie, die irgendwie möchte, sich bei uns melden, aber wir gehen nicht von Haus aus zu jeder Familie hin. Aber das fände ich eine wunderbare, schöne Idee. Zumindest einen, so einen Besuch, einfach auch zu sagen, hey, schön, dass es da jetzt eine Familie und einen neuen Menschen gibt.
Es gibt auch im Krankenhaus, oder gab es das früher nur, als das noch meine Kinder betroffen hat, so ein Geschenkpaket, das man zur Geburt
bekommt. Das gibt es immer noch von der Stadt Wien. Man kriegt einfach ein Willkommenspaket von der Stadt Wien. Da sind auch wirklich viele Unterlagen drinnen und da ist zum Beispiel auch ein Folder von den frühen Hilfen drinnen. Das heißt, da findet man schon die Telefonnummer, wenn man sich bei uns melden möchte.
Aber beim Elternpass, der früher Mutter-Kind-Pass geheißen hat, seid ihr noch nicht dabei.
Aber wir sind auch da in gutem Austausch und in vielen Gesprächen und ich denke, da wird sich auch noch viel bewegen und entwickeln.
Weil das versteht man ja wirklich nicht, dass da so wenig psychotherapeutische und psychologische Vorkehrungs- und Präventionsangebote drin sind, oder?
Ja, da gibt es gute Ideen auch, die nicht alle so einfach umzusetzen sind, aber wir sind weiterhin in Gesprächen und ja, da wird schon noch was.
Christina Gerstbach, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi toi toi.
Danke vielmals.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv. In diesem Sinne, bis morgen.